Mal hier in dieser Gemeinde, ist noch gar nicht so lange her, vor 25 Jahren schätze ich, in der Würzburger Straße, ich glaube, so hieß das damals, und ich glaube, euer Pastor hieß damals Lothar Kraus, aber so hundertprozentig beschreien will ich das nicht. Schön, ganz aktuell hier zu sein, in dieser doch etwas besonderen Zeit unter besonderen Umständen. Thema, ich darf heute und so Gott will am kommenden Sonntag, am Pfingsttag predigen, ist das Nehemia-Projekt. Es geht um den Propheten Nehemia, ein alttestamentliches Buch, ein ganz besonderer Mann, seine Geschichte und was sie uns zu sagen hat. Also es geht um Impulse für persönliche und gemeindliche Erneuerung. Heute das Thema Beginn und Widerstand und dann, wie es sich fürs Pfingstfest gehört, in einer Woche Freude. Vor allen Dingen Freude über das, was Gott geschenkt hat. Vielleicht ganz gut an dieser Stelle bei so einem alten Text und einer so alten Geschichte ein bisschen Historie zu betreiben, deswegen ein bisschen Geschichte vorweg. Das Jahr 587 vor Christus sollte man als Kenner biblischer Geschichten kennen. Das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem wurde von den Babyloniern erobert und ein Großteil der Bevölkerung nach Babel deportiert. Das waren die beiden Stämme Juda und Benjamin. Die übrigen 10 Stämme Israels, die damals das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria bildeten, waren bereits 150 Jahre vorher von den Assyrern erobert worden und deportiert worden. Und bis heute wissen wir nicht, wo die 10 Stämme geblieben sind. 530 vor Christus etwa kehren 50.000 Israeliten aus Babylon in ihr Land zurück und es begann der Wiederaufbau des Tempels, der war ja zerstört worden. Aber wie das so geht, ich sage nur Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen, 17 Jahre lang ging es nicht vorwärts, bis Gott durch 2 Propheten handelte, durch Sacharja und Haggai. Und die beiden predigen und tatsächlich der Tempel wird fertiggestellt. Das soll passieren. 60 Jahre später, ungefähr im Jahre 458 vor Christus, kam eine weitere Gruppe von versprengten Juden zurück in ihr Land. Esra war ihr Anführer. Aber die Lage im Land blieb kritisch. Der persische König war gar nicht in der Lage, dieses riesige Reich angemessen zu verwalten. Bewohner waren zerstritten, die geistliche Lage gerade in Israel war hoffnungslos und die Möglichkeiten, sich gegen marodierende, feindliche Stämme zu verteidigen, gingen gegen null. Und in so einer kritischen Lage erweckt Gott einen Mann, um den geht es heute und auch in einer Woche. 445 vor Christus greift Nehemia in das Geschehen ein. Eigentlich hatte er überhaupt keinen Grund, sich darum zu kümmern. Er war königlicher Beamter in der persischen Festung Susa, also als Jude hatte er eine steile Karriere hinter sich, diente dem persischen König und der war äußerst zufrieden mit ihm. Ja, vielleicht sogar persönlich mit ihm befreundet. Also Nehemia hatte überhaupt keinen Grund, sich nach seiner desolaten Heimat zu sehen. Persien war schön, es ging ihm richtig gut. Als Pastor träumt man ja so manchmal vor sich hin und überlegt, was man sonst so hätte machen können, wenn man nicht Pastor geworden wäre oder wenn man woanders Pastor geworden wäre. Also wenn ihr mich fragt, für mich wäre eine Variante gewesen, Pastor in der deutschen Gemeinde in Stockholm. Mit einem Jahresgehalt von 100.000 Euro, da vergisst man glatt das eigene Land, da vergisst man sogar Bremen und feiert den Midsommer auf einer der Schäreninseln an der Küste Stockholms. Nehemia ging es richtig gut in Stockholm, in Susa meine ich. Und Nehemia war zufrieden, der König war zufrieden, bis es passierte. Gott war nicht zufrieden. Jerusalem, die herrliche Stadt, die Offenbarungsstätte Gottes, lag in Schutt und Asche, mehr oder weniger ohne schützende Stadtmauer. Und die umliegenden Heidenvölker machten sich lustig über das Volk Gottes. Sie verhöhnten den kümmerlichen Rest von Gottes Volk. Die schützende Stadtmauer war ein Haufen loser, verbrannter Steine. Keine Mauer, kein Schutz. Die Stadt lag offen da. Offen das Haus Gottes, aller Willkür ausgesetzt, ein Spielball antigöttlicher Kräfte. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen, damals nicht und heute nicht. Und er berief Menschen mit einem brennenden Herz für die Erneuerung der Stadt, und Nehemia war einer von ihnen. Und mit ihm beginnt tatsächlich eine neue Zeit. Durch ihn schöpfen die Bewohner Jerusalems wieder Hoffnung. Durch ihn gewinnt eine Vision, ein Traum Gestalt. Ich lese uns einen längeren Text aus Nehemia 2, die Verse 11 bis 20. Da schreibt Nehemia: Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr vom König abfallen? Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, und ich bitte dich jetzt so, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Rede du selbst durch meine Worte zu uns und öffne unsere Herzen zu deiner Ehre. Amen. Das Erste, was auffällt, wenn man diese Verse liest: Bevor Nehemia irgendetwas unternimmt, informiert er sich. Er schaut sich die Sache genau an, schaut sich die Stadt an, schaut sich die Stadtmauer an. Und deshalb ist der erste Punkt Bestandsaufnahme. Wir müssen wissen, worum es geht. Wie gesagt, Nehemia hatte ja keinen Grund zu klagen. Es ging ihm gut. Er war ein persischer Beamter, diente einem König, der mit ihm hoch zufrieden war. Und er befand sich im Ausland. Was kümmern einen da die Verhältnisse in Israel? Doch hinein in den beschaulichen Alltag dieses Mannes erreicht ihn das Reden Gottes, die Botschaft vom Elend seines Volkes. Und es packt ihn. Und er erinnert sich an das, was Gott einst Salomo versprochen hat vor langer, langer Zeit. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Nehemia kann sich nicht mit dem Zustand, in dem sich Israel befindet, abfinden. Er will seinen Einfluss am Königshof nutzen. Er hat gebetet, Gott angepflegt, ihn irgendeinen Weg zu zeigen zum Herzen des Königs, aber nichts passiert. Lange Zeit passiert wirklich nichts. Ich musste an eine Sitzung denken vor vielen Jahren, einer dieser vielen Sitzungen, die so unsere Hoffnungslosigkeit oder besser unsere Hilflosigkeit offenbar machen, wenn es darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich denke an die junge Pastorin der evangelischen Landeskirche, die damals in dieser Sitzung sagte: Ich will endlich Aufbruch erleben und nicht immer nur meine Treue getestet sehen. Ich denke, Gott lohnt Treue, Gott liebt den langen Atem, aber es kann schwer werden zu warten. Ich warte seit 40 Jahren darauf, dass wir Gottesdienst im Weserstadion feiern. Mal schauen, vielleicht passiert es ja doch eines Tages. Nehemia ist es schwer geworden, Nehemia ist der Appetit vergangen, das fällt sogar seinem Arbeitgeber auf. Der König sieht, dass mit Nehemia irgendwas nicht stimmt, dass er so traurig ist und er fragt, warum bist du so traurig, bist du krank? In all den Jahren meines Dienstes in Bremen, in meiner Gemeinde, in der Bremischen Evangelischen Allianz, hat mich so die Situation des Nehemia begleitet. Ich glaube, es war die erste Predigtreihe überhaupt, die ich in Bremen gehalten habe, die war über Nehemia. Denn treffender kann man ja das Empfinden von Frauen und Männern Gottes in unseren Tagen nicht beschreiben, wenn sie die geistliche Situation in unserem Land damals wie heute beschreiben sollen. Es vergeht einem der Appetit. Die Kirche liegt da nieder, hat in unserem Land keinen echten Einfluss mehr. Der Gott der Christen weicht scheinbar attraktiveren weltlichen Alternativen. So viele Kirchen sind leer, so viele Pastoren sprachlos. Und uns bleiben eigentlich nur die Tränen und selbst die wollen nicht kommen. Die Gemeinde Jesu hat sich vielerorts arrangiert, hat resigniert, pflegt Überkommenes und rechnet nicht wirklich mit einem geistlichen Aufbruch. Das muss ich, was unser Land betrifft, schon vor vielen Jahren rumgesprochen haben. Ich musste an den Theologen Colin Urquhart denken, der vor vielen Jahren schon schrieb, können Sie sich die Begeisterung im Himmel vorstellen, wenn Gott den himmlischen Heerscharen mitteilt, dass ein Deutscher Buße getan hat? Und Reinhard Bonnke, uns wohl bekannt, meinte dazu, ich kann Ihnen nur eins sagen, auf den vielen Weltreisen, die ich mache, hat mich noch kein Mensch nach dem deutschen Rezept für Erweckung gefragt. Noch keiner, weil sie alle wissen, hier ist nichts los. Darüber kann man lachen und weinen. Man weiß gar nicht so richtig, was man tun soll. Wir scheinen so aus der Sicht der gläubigen Weltöffentlichkeit wirklich ein geistliches Entwicklungsland geworden zu sein. Geradezu prädestiniert für den Wunsch nach Erweckung. Unsere kirchliche, aber auch zunehmend unsere freikirchliche Situation ist schier hoffnungslos. Der König fragt, du bist doch nicht krank, oder? Dich bedrückt doch irgendetwas. Und Nehemia antwortet, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Also mit anderen Worten, was für eine Frage, mein König. Wie kann ich fröhlich und unbedarft meine Arbeit hier tun, wenn es zu Hause so aussieht, wie es aussieht? Und dann hält Nehemia nichts mehr am Königshof. Er reist nach Jerusalem und will selber sehen, wie es um die Stadt bestellt ist. Ihr Lieben, wir können zur Tagesordnung übergehen, wenn die geistliche Not unseres Volkes, unserer Städte zum Himmel schreit. Wir können es aber auch nicht. Ich glaube, jede Erweckung, jede Reformation, jede geistliche Erneuerung beginnt damit, dass Männern und Frauen Gottes eine geistliche Last aufs Herz gelegt wird. Und hier schenkt Gott eine Vision, einen Traum, eine Schau, ein Verlangen. Und hier wird aus der Vision ein Weg, den wir gehen können. Nehemia hält nichts mehr in der königlichen Residenz Susa. Er hat eine Last für sein Volk, er muss nach Jerusalem. Im Text, den wir gelesen haben, berichtet er, und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Nehemia kann nicht schlafen. Die Not seines Volkes hält ihn wach. Gott hält ihn wach. Alles schläft, Nehemia ist hellwach. Alan Redpath schreibt dazu, sind unsere Herzen schon in dieser Weise mal beunruhigt worden? Haben wir schon einmal eine Stunde Schlaf geopfert für den geistlichen Tod unserer Gemeinde und in unserer Stadt? Hat uns das zutiefst beunruhigt und wach gehalten, während andere schliefen? Was geschieht als nächstes? Not erkennen ist das eine, das fällt uns in der Regel nicht so schwer. Aber wer geht hin und beginnt mit Veränderung? wer macht sich auf den Weg? Wo wird aus einer Vision, einer Vorstellung, einem Wunsch, ein Verlangen Wirklichkeit? Nach der Vorbereitung in der Stille sucht Nehemia andere Menschen, die seine Vision teilen. Und es kommt, und das ist der zweite Punkt, zur Zusammenarbeit. Hören wir noch einmal, was Nehemia berichtet. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. 1978 kam in Bremen eine Reihe von Christen zusammen, denen die lokale Schulsituation auf dem Herzen lag. Bremen war damals Hochburg antiautoritärer Pädagogik und das machte es vielen christlichen Eltern schwer, ihre Kinder an eine staatliche Schule zu schicken. Diese Christen hatten eine Last auf dem Herzen, haben gebetet und geplant, hatten die Vision einer christlichen Schule. Mit einer Klasse und 16 Schülern fingen sie an. Heute gehen schon seit vielen Jahren auf diese Schule über 1300 Schüler, die von über 80 Lehrern unterrichtet werden. Hunderte, wirklich, ich kann heute sagen, aus der langen Zeit, die ich das begleitet habe, Hunderte von Eltern und Kindern haben in den letzten 40 Jahren durch die Kontakte zur Schule zu Jesus Christus gefunden. Obwohl das ja nicht das eigentliche Ziel der Schulgründung war, ist die Schule bis heute, sage ich gerne, die effektivste Art, in unserer Stadt Nichtchristen mit dem Evangelium zu erreichen. Eine Vision gewinnt Gestalt. Aus einem Traum wird Wirklichkeit. Aus einer Last wird ein Vorhaben. Nehemia überzeugt andere Judenleute in Verantwortung, er kann sie gewinnen. Was gerade noch der einsame Gebetskampf eines Mannes Gottes war, wird nun das gemeinsame Anliegen einer Truppe von Menschen, die Gottes guter Geist motiviert hat. Und so beginnt Erweckung. Liest man die Geschichte des Mauerbaus weiter, dann kommen jetzt ganz interessante Kapitel. Nehemia entwickelt eine Strategie. Mitarbeiter werden angeworben, eingeteilt. 42 Arbeitsgruppen machen sich an die Arbeit. Keiner arbeitet allein. Doch jede Gruppe arbeitet selbstständig an dem Platz, der ihnen zugewiesen ist. Alle arbeiten an einem Objekt an der Stadtmauer und es ist ihr Ziel, sie wiederherzustellen. Allein über diesem Geschehen könnte man viele Predigten halten, nicht zuletzt über Hauskreisarbeit. Muss man, glaube ich, gar nicht groß auslegen an dieser Stelle. Aber mich hat diese Geschichte Nehemias schon immer begeistert und motiviert. Das ist doch offensichtlich ein prophetischer, ein geschichtlicher Hinweis auf die Gemeinde und ihre Aufgabe in dieser Welt. Eine Vision gewinnt Gestalt. Jeden Tag, jede Woche wächst die Stadtmauer ein wenig. Wenn Menschen sich neu begeistern lassen, wenn uns neu eine Leidenschaft für Jesus packt, wenn er die Mitte ist, der Stein, auf dem alles gegründet ist, dann machen wir uns an die Arbeit. Aber klar ist auch, wenn das Volk Gottes sich aufmacht, dann mobilisiert das die Hölle. Wenn der Teufel schon nicht verhindern kann, dass Menschen Christen werden, dann setzt er alles dran, dass sie mutlose, zerstrittene, machtlose Kinder Gottes sind. Es bleibt also nicht aus, dass Nehemia angegriffen wird. Und es kommt, und das ist der dritte Punkt, es kommt zum Widerstand, zu Widerständen. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das? Was ihr da macht, wollt ihr vom König abfallen? Das ist das immer gleiche Schema und da hat sich in 2500 Jahren nichts dran geändert. Kein Staat kann sich etwas Besseres wünschen, als dass seine Bürger Gott fürchten und an ihn glauben. In den Sprüchen steht, ohne Gottes Erkenntnis geht ein Volk zugrunde. Und das beobachten wir bis auf den heutigen Tag durch die gesamte Geschichte aller Völker. Aber es ist so schwer geworden. Es war damals schwer und es ist heute schwer. Es ist so schwer geworden, in unserem Land, hier in Deutschland, zu evangelisieren. Das Etikett evangelikal ist zum Makel geworden. Undifferenziert wird alles Fromme und scheinbar Fromme in einen Topf geworfen. Ich denke mit Grauen an die Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington letztes Jahr. Unter den Verrückten, die da das Gebäude stürmten, wurde ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift Jesus saves, Jesus rettet. Und wo immer wir heute unter der Überschrift evangelikal eine gute Gemeindearbeit machen, werden wir in diese Schublade gesteckt. Es ist schwer geworden, Glauben zu leben. Wollt ihr vom König abfallen? Da, wo Gemeinde Jesu sich auf den Weg macht, gibt es garantiert Widerstände. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. So sehr Gott unser Bestes will, so sehr will der Teufel unseren Tod. Und es ist ein erbitterter Kampf, der seinen Schlusspunkt erst finden wird, wenn Gott das letzte Wort im Gericht spricht. Der Apostel Petrus gibt uns so ein paar wesentliche Ratschläge, wie wir in diesem Kampf, der fortwährend uns begleitet, bestehen können. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Bleib besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Zu allen Zeiten war das so. Wir müssen den Kampf kennen. Wir müssen den Feind kennen und vor allen Dingen die Stärke und die Taktik des Feindes. Am 18. Juni 1815 kam es zu der berühmten Schlacht von Waterloo. Die französische Armee unter Napoleon traf auf das britische Heer unter der Leitung von Admiral Wellington. Und der Kampf dauerte den ganzen Tag und es sah richtig schlecht aus für die Briten. Wellington sagte dann zu seinen Generälen einen Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Ich wünschte, es wäre Nacht und die Preußen kommen. Also die Preußen kamen. Und Napoleon wurde vernichtend geschlagen, Waterloo. Er hatte einen schweren strategischen Fehler gemacht und die Vereinigung der britischen und deutschen Heere nicht verhindern können. Petrus mahnt, bleibt besonnen und wachsam. Viel zu sehr ist es dem Feind Gottes immer wieder gelungen, die Gemeinde zu trennen, sie zu lähmen. So die alte Taktik, teile und herrsche, beherrscht der Teufel meisterhaft. Für mich ist es ein mutmachendes Zeugnis in unserer Zeit, wo Gemeinde Jesu aufeinander zugeht und immer mehr mit einer Stimme spricht und man zusammengehört und nicht gegeneinander agiert, weil man sich eins weiß in unserem Herrn Jesus Christus. Ich singe gern dieses alte Lied, Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Wort und Ruf verband. Und dann besonders diese vierte Strophe. In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit, zeigt den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Herr, wir stehen Hand in Hand. Ihr hier in Oldenburg, wir in Bremen und wo immer Volk Gottes zusammenkommt und diesen Auftrag und diese Not empfindet und ihr nachgeht. Widerstände, sie kommen von außen. Und das wird später im Buch Nehemia noch deutlicher. Sie kommen aber auch von innen. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gemeinden treten auf der Stelle, weil die Beziehungen nicht stimmen. Gemeindeglieder kommen nicht miteinander klar. Gemeindeleitungen sind zerstritten. Älteste wollen ihren Pastor loswerden und Pastoren wollen ihre Ältesten loswerden. Es ist so viel Not in den Gemeinden hin und her. So viel Widerstand, wenn Gemeinde sich aufmacht und eine zerstörte Mauer wieder aufbauen will. Also Widerstand von außen und Widerstand von innen. Aber wie herrlich ist das, wenn all diese Widerstände nicht verhindern können, dass aus einer Vision, einem Traum Wirklichkeit wird. Nehemia 2, Vers 18. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand, gegen alle Widerstände. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die mich vor vielen Jahren gepackt hat und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein Pastor erzählt, dass er viele Jahre lang zu Gott um Erweckung flehte, aber es kam einfach keine. Schließlich rief er in seiner Verzweiflung die Gemeinde zusammen und breitete seine Besorgnis vor ihnen aus, indem er sagte: Ich habe alles getan, was in meinen Kräften steht. Es ist jetzt an ihnen, über ihr Verhältnis zu Gott nachzudenken. Es stand ein grauhaariger Ältester auf, der in der Gemeinde sehr angesehen war. Er sagte: Herr Pastor, ich wundere mich nicht, dass es keine Erweckung in dieser Gemeinde gibt. Es wird so lange keine geben, bis Bruder Müller und ich wieder miteinander reden. Und vor all den anwesenden Leuten ging er den Gang entlang bis dorthin, wo der Mann saß, und sagte zu ihm: Herr Müller, vergeben Sie mir. 10 Jahre haben wir nicht miteinander gesprochen. Schließen wir doch Frieden miteinander. Und das taten sie dann auch, und er ging an seinen Platz zurück und begrub den Kopf zwischen seinen Händen. Während der folgenden 20 Minuten erhob sich einer nach dem anderen, Frauen wie Männer, und brachten Dinge mit Gott in Ordnung. Da kam der Geist Gottes herab wie ein mächtig rauschender Wind. Die Erweckung war da. Widerstände, kein Grund zur Panik, aber allemal ein Grund, wachsam zu sein. Und noch ein letztes. Interessant ist, dass die Mauer mit Schwert und Kelle gebaut wurde. Als der Widerstand stärker wird, geschieht Folgendes. Kann man nachlesen in Nehemia 4, in den Versen 11 und 12. Die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und auch das ist ein feines Bild, denn das gehört zusammen. Arbeiten, Gemeinde bauen, aushalten an dem Platz, den Gott dir geschenkt hat, zugewiesen hat. Und dann das andere, kämpfen, Kelle und Schwert. Dem Bösen widerstehen, das Zerstörerische entlarven. Und dann am Ende wird gefeiert, aber darüber predige erst in einer Woche, am Pfingstfest, da passt das. Mir bleibt noch ein letztes, wenn wir von einer Vision sprechen, von einer inneren Schau des Glaubens, die Gestalt annehmen soll, dann gilt, und das ist mein vierter und letzter Punkt, wir dürfen träumen. Ich träume so gerne von dem, was möglich sein könnte. Kaum eine Rede hat ja in der Weltöffentlichkeit ein so starkes Echo gefunden wie die berühmte Ansprache von Martin Luther King mit der immer wiederkehrenden Wendung I have a dream oder I had a dream. Ich habe einen Traum, ich hatte einen Traum, ein inneres Bild, das sich hin und wieder so in mein Bewusstsein schleicht. Wenn das mir passiert, manchmal in der Gebetszeit oder manchmal, wenn ich eine entsprechende Predigt höre oder den biblischen Text lese, dann sehe ich so vor meinem inneren Auge eine große Staumauer, ein Stausee, der bis oben hin mit Wasser gefüllt ist, und hin und wieder schlagen so leichte Wellen über die Staumauer und das Wasser schlabbert so die Staumauer herunter, und irgendwo merkt man, hier müssen Schleusen geöffnet werden, damit das Wasser geflutet werden kann. Und ich denke dann immer, wann geht's endlich los? Ist vielleicht ein Bild in Anlehnung an Habakuk 2, Vers 14, wo der Prophet sagt: Denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn. Wie sehr wünschen wir uns das, wünsche ich mir das. Und dann träume ich gerne. Und ich lasse euch mal mitträumen. Ich träumte, dass überall an den Tischen der Cafés auf dem Marktplatz in Oldenburg und Bremen Menschen sitzen, die sich über die Gottesdienste am letzten Sonntag unterhalten. Ich träumte, dass bei McDonald's laut Tischgebete gesprochen werden und in der dunkelsten Ecke dieser Stadt eine blühende Gemeinde zum Segen für ihre Nachbarschaft wird. Ich träumte, dass die Bürgerschaft in Bremen ihre allmorgendliche Sitzung mit einem Gebet beginnt und in Bremen und Oldenburg nur noch jede 8. Ehe geschieden wird. Ich träumte, dass im Weserkurier die 3. Seite den kirchlichen und freikirchlichen Nachrichten vorbehalten bleibt und der NDR jeden Sonntagmorgen einen Allianz-Gottesdienst überträgt. Und schließlich träumte ich, und vielleicht ist das ein bisschen vermessen, dass die Spieler von Werder Bremen auf ihren Trikots nicht mehr Wiesenhof stehen haben, sondern für ProChrist 2021 werben und dass sie nicht mehr gegen den Abstieg kämpfen müssen. Schön wär's, nicht wahr? Aber wie fängt sowas an? Wie hat es bei Nehemia angefangen? Gott schenkt einem Menschen eine innere Sicht. Er reißt ihn heraus, reicht sie heraus aus Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit. Er offenbart eine tiefe geistliche Not, eingestürzte Mauern, verbrannte Erde. Und Menschen reagieren, Aufbruch geschieht. Wie sehr wünsche ich mir das für unsere Städte, für unser Land. Wie sehr wünsche ich euch das. Jesus ist der Herr. Ihn kennen wir, ihn ehren wir, er allein ist das Fundament und ihn sollen doch noch viele andere kennenlernen. In diesem Sinne, Gott segne euch, Gott segne uns. Ich bete. Herr, und da danken wir dir für dein Reden, für dein Handeln an deiner Gemeinde, auch hier vor Ort. Und von Herzen bitten wir immer wieder neu, dass du schenkst, was uns so sehr fehlt. Wir bitten dich um einen geistlichen Aufbruch in unserem Land. Wir bitten dich um neue Möglichkeiten, dich angemessen, authentisch, nachhaltig zu verkündigen. Wir bitten dich, dass du Wege aufzeigst zu den Herzen der Menschen. Und wir bitten dich, dass wir, die wir deine Kinder sind, so leben, so handeln, so miteinander unterwegs sind, dass du dich daran freuen kannst. Und dass wir zum Vorbild werden für viele andere. Herr, segne du, segne diese Gemeinde, segne dein Volk, segne deine Kirche. Danke, dass du es tust. Wir beten dich an, dich, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, dir allein die Ehre. Amen.